Hier ein kurzer Hinweis von unserem Podcast-Sponsor Bubble, der Plattform fürs Sprachenlernen. Du suchst eine effektive und flexible Methode, um eine neue Sprache zu lernen, die du in deinen vollen Terminkalender einbauen kannst und die wirklich funktioniert? Dann probier doch mal Bubble. Alle Lerninhalte werden von Sprachexperten erstellt und orientieren sich an realen Situationen. Du lernst also nicht nur Wörter, sondern wirklich die Sprache. Und mit der Aussprache? Na, dank alltagsnaher Dialogübungen und Spracherkennungssoftware kannst du deine Aussprache trainieren. Und wenn du wenig Zeit hast? Kein Problem, die Lektionen dauern nur etwa 15 Minuten und die passen in jeden Zeitplan. Du kannst sie sogar herunterladen und offline lernen. Na, klingt genau nach dem, was du brauchst? Mit dem Code STIMME WIRKT in einem Wort. Zahlst du für 6 Monate und erhältst zusätzlich weitere 6 Monate deines neuen Bubble-Abos geschenkt. Zahle für 6 Monate und lerne ein ganzes Jahr. Infos und Code einlösen auf bubble.com/stimme wirkt. Und weiter geht's mit der Episode.
Kennst du das, wenn du etwas Wichtiges erklären willst und du ertappst dich dabei, dass es dir nicht gelingt, auf den Punkt zu kommen, dass du immer weiter sprichst und dadurch die Zuhörer verwirrst und sie schlussendlich den Faden verlieren? Wie gelingt es dir, den eigenen Redefluss rechtzeitig zu unterbrechen und auf den Punkt zu kommen? Dazu hörst du heute 3 Praxistipps. Bleib dran!
Der Ton macht die Musik. Der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen.
Die Macht der Stille. Darüber habt ihr in der letzten Episode, Claudia Kohnen und du, gesprochen. Pausen machen an der richtigen Stelle. Pausen machen, um mehr Wirkung zu haben. Pausen machen, um seiner Stimme vielleicht auch Nachdruck zu verleihen. Lieber Arno Fischbacher, wir wollen uns heute anschauen, wie können wir, also ich sage mal, unterstelle einmal, wer die letzte Episode gehört hat, weiß, wie wichtig und essentiell zum Teil Pausen und das richtige Setzen von Pausen auch ist. Und heute wollen wir uns anschauen, wie können wir das praktisch in unserem unternehmerischen, aber vielleicht auch privaten Alltag mit einbauen. Du hast eine Klientin von dir, eine Kundin von dir, hast du mir erzählt, die als Lehrerin arbeitet und auch eine Herausforderung gehabt hat, dass es für sie extrem anstrengend war, die Tage durchzuhalten. Und erstmal ein herzliches Servus in deine Richtung.
Ja, danke, Andreas. Herzliches Servus zurück nach Innsbruck. Grüß dich. Du, in der Tat, es war gestern eine hochinteressante zweite Coaching-Session mit einer Klientin, mit einer Kundin von mir. Sie unterrichtet Oberstufe, Gymnasium. Und ihr Anlass, mich anzusprechen, war, sie macht es alles gut und sie hat großen Erfolg offensichtlich und wird sehr geschätzt von ihren Schülerinnen und Schülern und auch von der Schule ganz offensichtlich. Aber gesagt, sie erlebt sich dann abends irgendwie müde im Hals, also irgendwie angestrengt stimmlich. Und dann hat sie sich dazu entschlossen, mich anzusprechen und da haben wir mal begonnen zu arbeiten. Und gestern in der zweiten Session hat sie eine ganz tolle Begebenheit erzählt, die mich sehr berührt hat. Wir haben im ersten Zusammensein mal darüber gesprochen, das, was in der letzten Episode Kernthema war, wofür diese Sprechpausen eigentlich da sind und wie die Mechanik hinter diesem Dialog funktioniert, wenn du vorne stehst und zu einer Gruppe sprichst. Was es ist, was uns antreibt, was dazu führt, dass wir weitersprechen und dass dadurch diese Dreierkaskade auf der anderen Seite, die im besten Fall Zeit und Raum hat, nicht zustande kommt.
Bitte, für die, die es nicht gehört haben, Dreierkaskade, 1, 2, 3, was passiert?
Also wann immer du eine Phrase sprichst.
Ja.
Genau. Jetzt habe ich eine Phrase gesprochen. Wann immer du eine Phrase sprichst. Diese Phrase beinhaltet Worte, die werden relativ rasch verarbeitet und das Gehirn hält diese Worte vor. Also die sind jetzt als Worte verstanden und im Ultrakurzzeitgedächtnis werden die aufbehalten, bis die Sprechpause beginnt. Und das ist das Signal fürs Gehirn, die soeben verstandenen Worte sich herunterzuholen ins Arbeitsgedächtnis, also in den Arbeitsspeicher gewissermaßen, um die Worte in der Reihenfolge zusammenzufügen zu einer verstehbaren, sprachlich verstehbaren Phrase. Vom Wortverstehen zum Sprachverstehen, das ist der erste Schritt in der Verarbeitungskaskade von uns, wenn wir zuhören.
Schritt 1.
Schritt 1. Ja. Das geht super schnell und dann haben wir alle Sprache verstanden. Wenn du jetzt weitersprichst, schneidest du alle weiteren Prozesse im Zuhörer, in der Zuhörerin ab. Das kennt jeder, der vielleicht mal, ich bin ja nie in der Studierendenposition gewesen, weil ich, du weißt, du kennst meinen Lebensweg, weil ich nie studiert habe. Aber meine Studenten in meiner Rolle als Vortragender in der Universität haben dann, wenn wir über diese Dinge gesprochen haben, alle genickt und haben gesagt, ja, genau, ja. Jetzt habe ich was gehört, jetzt spricht der weiter, ich habe den Anschluss verpasst, jetzt ist das Nächste schon wieder da und jetzt kommen mehrere solche Phrasen und irgendwann bemerke ich, dass ich beginne, das Gehörte vor dem geistigen Ohr mir nochmal anzuhören, dass ich wirklich verstehe, was es heißt, was der oder die gesagt hat. Und während diese Prozesse in mir ablaufen, hat der andere aber schon wieder weitergesprochen und ich habe vollständig den Anschluss verpasst. Und damit das nicht passiert, empfehle ich, nach dem Sprachverstehen ein bisschen länger Zeit zu geben. Damit das passieren kann, was in der Linguistik konnotieren genannt wird, verknüpfen. Also so dass wir als Zuhörer, du als Zuhörerin die Zeit hast, das Gesagte mit dem zu verknüpfen, was in dir schon drinnen ist. Mit deinen Erlebnissen, mit deinen Gedanken, mit was immer in dir ist. Ja, und dann ist aus dem Sprachverstehen Verständnis entstanden. Also erst
jetzt sind wir in Stufe 2, oder?
Stufe 2. Erst dann ist in dir in der Stufe 2 Sinn entstanden. Okay, Verständnis. Jetzt könnte man sagen, jetzt reicht es aber wirklich mit den Sprechpausen, jetzt geht's weiter. Ja? Tu es nicht, denn wenn du jetzt weitersprichst, dann haben deine Zuhörer, Gesprächspartner verstanden, dass es dir völlig egal ist, wie der andere das erlebt, gehört, versteht, verstanden hat. Denn du hast die Möglichkeit, abgeschnitten Rückmeldung zu geben. Und das jetzt, das ich von dir höre, Andreas, das ist das ganz normale Zuhörsignal. Also die Rückmeldung des Zuhörers, der Zuhörerin. Und dieses heißt so gut wie nie ja oder nein, sondern das heißt eigentlich nur, ich habe es gehört. Genau. Und es gibt auch kein Zeitmaß für Sprechpausen, denn das ist natürlich abhängig davon, ob du dich im Kaffeehaus mit jemandem über Banales unterhältst oder ob du, und das ist ja in der Vortragssituation in der Regel der Fall, und so war es auch bei der Elfriede, meiner Lehrerin, da geht es ja um jeweils Neues, das sie präsentiert. Und das allein schon aufgrund dessen länger braucht, in den anderen verarbeitet zu werden. Noch dazu, wo meine gute Elfriede eine begnadete Schnelldenkerin ist. Also das heißt, in ihr funktionieren diese Prozesse noch einmal dreimal schneller als wahrscheinlich bei der Hälfte ihrer Schüler und Schülerinnen. Da gibt es auch ein paar Blitzgneißer, wie man in Österreich so sagt. Ja? Aber das dürfte die Minderheit der Klasse oder in wo immer, in welchem Kontext du dich befindest, das ist immer die Minderheit deiner Zuhörer. Okay, also das verstanden und sie hat so ein nettes Erlebnis mir erzählt. Wir haben dann darüber gesprochen, wie gelangst du jetzt aber zu Sprechpausen? Denn in der Vortragssituation bist du und ich, wir sind alle angehalten oder haben sogar den Auftrag, Content zu vermitteln. In der Schule ja ohnehin, da geht es um Stoff. Ja? Also das heißt, du erzählst etwas, damit es die anderen wissen und merken. Und ich habe gesagt, okay, das ist gut und schön, aber jetzt geh doch mal zurück auf die grundlegende rhetorische Weisheit, die da sagt, sag nicht einfach, was du sagen willst, sondern frag zuerst danach und sag's dann. Also gliedere das, was du sagen willst, durch offene, kluge Fragen.
Also lass die Leute denken eigentlich. Also ich komme ja ein bisschen aus der Vera Birkenbiel-Richtung und da geht es ja auch immer darum, deswegen hat sie immer ihre Wissensquiz-Spiele am Anfang gemacht, die Menschen einmal überhaupt ins Denken zu bringen, um die die Gehirne zu öffnen, in Anführungszeichen, dafür, auf all diese, du hast das als Stoff, als Content bezeichnet, auf diese Dinge vorzubereiten, damit das Gehirn sich öffnet, damit die Nervenbahnen aktiviert werden, oder sie hat es die Fäden genannt, an die dann die neuen Informationen angeknüpft werden können.
Ja. Und sie hat es offensichtlich zwischen den ersten beiden Sessions glänzend umgesetzt und hat mir mit, es war berührend, als sie mir es erzählt hat, sie hat gemeint, sie hätte einen Schüler, also sie hat so, sie macht ab und zu so Bewertungssysteme, wo die Schüler und Schülerinnen, das ist eine Oberstufenklasse, wo sie nicht mehr die Mitarbeitsnote vergibt für die Schüler, sondern wo die Schüler sich selbst am Ende der Stunde einschätzen. Und sie hätte so ein System von Symbolen. Also das Plus wäre, ich habe nach meiner Einschätzung aktiv mitgearbeitet, und ein Ringerl, also so ein Kreis, das wäre neutral. Also genau. Und dieser eine Schüler, der hätte sich bisher immer neutral bewertet und in der Regel sitzt er auch still, lässt die anderen sprechen und lässt es mehr oder weniger an sich vorbeiziehen. Das heißt ja nicht, dass er nicht mitdenkt, aber er äußert sich nicht, also er arbeitet nicht aktiv mit. Und indem sie das genutzt hat, was wir entwickelt haben in der ersten Coaching-Session, hat offensichtlich dieser eine Schüler das erste Mal im Laufe dieses Semesters sich selbst am Ende der Stunde mit einem Plus bewertet. Und nachdem er das ja laut vor der Klasse gesagt hat, dürfte das ein ziemlich bewegender Moment gewesen sein, dass ein Schüler, der bisher immer von sich auch so quasi so eine Bewertung im Sinne von, naja, ich mache halt nicht mit, gegeben hat, stolz vor der Klasse, sich selbst noch einmal bestätigt hat, er hätte aktiv mitgearbeitet. Ja, und wodurch ist es entstanden? Weil sie ihn tatsächlich aktiv mit einer Suggestion und einer Frage involviert hat und dadurch seine ungeteilte Aufmerksamkeit erreicht hat und auf die Art und Weise ihn dazu motiviert, also unterschwellig bewogen hat, bewegt hat, sich aktiv einzubringen. Ich habe es glänzend gefunden, weil der Schüler hat ja nicht mitgekriegt, was da passiert. Er konnte richtig auf sich selbst stolz sein. Und das finde ich ganz groß, wenn die Rhetorik, also wenn die angewandte Rhetorik, wenn das Wissen, wie Kommunikation funktioniert, dazu dient, andere Menschen in die Stärke zu setzen.
In meiner Welt ist es tatsächlich auch eine Frage des Menschenbildes irgendwo. Wenn du einfach Leute befüllst, in Anführungszeichen, gehst du ja davon aus, also ich bin der, der das Wissen bereitstellt, du bist der, der zu schlucken hat. Diese Haltung, mit der wir oder mit der du auch nach vorne gehst, ist tatsächlich diese Interaktion, dieses ich wertschätze dich, wir sind auf derselben Ebene unterwegs und es geht um einen Austausch, es geht um Interaktion und da entsteht was. Ja?
Interessant finde ich, wie wir den nächsten Schritt gestaltet haben, weil sie hat dann erzählt, dass sie ja heute einfach so sprudelnd spricht und sich auch erlaubt, im Unterricht von der Mittellinie, also von dem, was jetzt an Stoff vorbereitet ist, einfach mal abzuweichen, weil ihr eine interessante Begebenheit einfällt, die sie den Schülern nur mitgeben will. Und dann merkt, dass sie von einem zum anderen kommt aber und dadurch insgesamt den Schülern manchmal die Klarheit abgeht. Also die geistige Mittellinie sozusagen abgeht im Unterricht. Und das hätte sie bei einer Jahresbewertung einer Matura-Klasse auch rückgemeldet erhalten. Und da haben wir uns gestern unterhalten, wie geht es jetzt aber? Also es wäre eine Möglichkeit zu sagen, ich verkneife mir diese Ausflüge. Und sie hat aber gemeint, nein, das will sie nicht, weil sie weiß, dass dabei auch eine gewisse Buntheit der Themen entsteht, die auch bereichernd wirkt, die auch bereichernd ist. Aber wie geht's dann wieder zurückzufinden zum roten Faden? Also wie geht das, sich dabei zu erwischen gewissermaßen, dass du zu weit abgedriftet bist und welche Möglichkeit hast du, also wie holst du dich da wieder zurück und wie gehst du dann wieder zurück zum roten Faden? Und wir haben gesehen, als allererster, bevor man dann mit Werkzeugen beginnt und sagt, tu dieses, dann kommst du wieder zurück und keine Ahnung, frag dich zurück zur Kernbotschaft oder so, ja, ist die Frage, wie merkst du das eigentlich? Und das führt mich im Grunde zum Grundprinzip meines...
Naja, die Kunst des Storytelling eigentlich. Ich meine, im Prinzip geht es darum, wenn man unterschiedliche Loops aufmacht und dann irgendwie 10 Loops übereinander und nicht Erfahrung hat, wie man die wieder alle schließt, dann landet man irgendwo, nur nicht da, wo man hin will.
Exakt. Dann ist man irgendwo in der Pampa und dann merkst du plötzlich, du bist irgendwo auf einer Insel und weißt nicht, wie du zurückfindest. Genau.
Ja, es gibt ja auch Menschen, die dann, du stellst ihnen eine kurze Frage und sie sind dann plötzlich im Detail, verhaken die sich und erzählen dir dann, du hast nur gefragt, wie war's? Keine Ahnung, du warst letzte Woche auf Urlaub. Wie war's? Und da würde eigentlich reichen, ja, war schön, hat mir echt gut gefallen. Aber der fängt dann, ja, frühmorgens, als ich dann in das Frühstücksbuffet gekommen bin, da war auf dem Frühstücksbuffet aufgebaut. Die Metapher. Mhm. Einfach, sie gehen in Details rein, die völlig irrelevant sind und die zur Botschaft gar nichts beitragen. Ja? Mhm. Und das ist wahrscheinlich auch die Frage, die sich jeder oder jede da draußen stellen darf. Welche Information ist notwendig, um die Botschaft zu verstärken, die gerne mit dazu bringen? Aber welche ist überflüssig? Das ist dann Trivia, in Anführungszeichen. Da ist dann die Frage, braucht es das oder kann man das weglassen?
Oder kann man es weglassen, ja. Aber woran erkennst du es? Weil ich denke, sie so sprechen ist eine Gewohnheit. Und gerade bei Menschen, so wie meine Elfriede, die ja jeden Tag im Unterricht steht, das ist eine machtvolle Gewohnheit des Handelns, des Sprechen. Also haben wir uns als allererst einmal angeschaut, was sind denn die Trigger, die ihr im Moment erlebbar machen, dass sie sich gerade eine Spur zu weit von der Mittellinie entfernt. Woran erkennt sie das? Woran bemerkst du es? Und wie immer...
Also einen inneren Kompass sozusagen.
Ich würde sogar sagen, ein innerer Alarm, der quasi nur meldet, halt. Der noch nicht sagt, wohin geht's, aber der zuerst mal sagt, halt. Nicht hier weitergehen, sondern da landest du im Nirgendwo. Ein Halt. Mhm. Und dieser Alarm, was kann den auslösen? Und ich sehe durchaus verallgemeinerbar hier immer zwei Möglichkeiten. Das kann ein Alarm sein, den du in dir selbst wahrnimmst, indem du zum Beispiel merkst, du bist jetzt in so einer, du fühlst dich gedrängt vom Sprechen. Du merkst, ein Gedanke überholt den anderen, das erzeugt eine Befindlichkeit im Körper. Viele Menschen spüren das im Oberkörper, in einer gewissen Enge im Oberkörper, wo man den Kontakt nach außen verliert und in sich selbst so ein Gefühl des Gedrängtseins hochkommt. Das ist ein möglicher Anker, dass du also sagst, das ist mein Alarm. Wenn ich das erlebe, läutet mal der Alarm. Oder aber so ein Trigger kann auch im Außen liegen. Also, dass du zum Beispiel merkst, dein Publikum wird unruhig. Man spürt es oft. Ja? Also irgendwie der Geräuschpegel in der Schulklasse zum Beispiel steigt ein bisschen oder die Blicke driften weg, also an der Körpersprache der anderen. Wenn du das merkst, ist es hoch an der Zeit, aber das ist eine Möglichkeit. Das ist auch ein möglicher Trigger. So, jetzt läutet der Alarm. Was tust du jetzt? Man würde jetzt denken, sofort ins Tun gehen, aber ich empfehle dir, such dir ein machtvolles Mittel, sodass du überhaupt entscheidungsfähig wirst. Und dazu empfehle ich in der Regel, bewege dich. Also bei ihr war es umgekehrt. Wir haben nämlich geschaut, wir haben uns angesehen, wie so eine Situation wirklich ausschaut plastisch. Und dabei haben wir gesehen, dass sie, während sie so von einem ins andere kommt, geht während des Sprechens. Während des Sprechens und das ist genau der Prozess, der das Sprechen erleichtert, weil das sind die beiden Kortexhälften miteinander koordiniert. Man ist gewissen, man ist im Flow beim Sprechen, aber man verliert das Publikum. So, also habe ich gesagt, wenn du jetzt merkst, dass es wieder so ist und du bemerkst dich im Gehen, bleib stehen. Pattern Interrupt. Also setz.
Warum verliert man das Publikum, wenn man geht? Das verstehe ich jetzt nicht. Also wenn es jetzt nicht rennt.
Weißt du, wenn du es ein bisschen vergröberst, Andreas, und du schaust auf der der Bühne, machen wir es mal ganz plastisch, du schaust auf der Bühne jemanden beim Sprechen zu, der wie ein Tiger von links nach rechts läuft. Tun wir ein bisschen übertreiben, damit es deutlicher wird.
Das ist wieder was anderes. Aber ich meine, ich habe auch schon großartige, ich meine, Tony Robbins erlebt zum Beispiel live, der ist quer durch das Publikum marschiert und die Leute sind ihm an den Lippen
gegangen. Ja, okay.
Also
ja,
letzte Mal.
Ja. Weil der Robbins einfach ein unglaubliches Sendungsbewusstsein hat und mit jeder Silbe, die er spricht, dich anspricht. Er meint dich.
Genau. Ja?
Und dabei, ist
aber von links nach rechts, von vorne nach hinten.
Und dabei bewegt er sich, aber das meine ich nicht. Stell dir den üblichen Vortragenden bei der Uni-Vorlesung vor, der einfach auf und ab geht, während er memoriert. Das nervt, und das nervt aus zwei Gründen. Erstens, wir als Beteiligte, unser Zuhörbetrachtersystem, will das Gesagte verorten.
Mhm.
Das heißt, man spricht ja nicht umsonst vom Standpunkt. Es heißt nicht Sprintpunkt oder G-Punkt oder so. Es heißt Stand.
G-Punkt ist noch anders.
Also es heißt Standpunkt.
Ja.
Es heißt Standpunkt. Also das heißt, wenn du einen Standpunkt ausdrückst und aus deinem Standpunkt heraus zu mir sprichst, dann stehst du. Und das Magische ist, wenn du dann ein paar Schritte machst und dann wieder stehen bleibst und zu mir sprichst, hast du das getan, was ich jedem Redner, jeder Rednerin, jedem Vortragenden empfehle. Sprich im Stehen.
Und Raumanker. Im NLP heißt es dann Raumanker.
Das wäre nochmal, dann wären wir in der Inszenierung. Aber selbst wenn du.
Genau, du gehst immer zu einem bestimmten Punkt hin, wenn bestimmte Dinge anstehen.
Ja, Beispiel, also dann veränderst du auch deine Rolle. In der Mitte bist du Protagonist. Wenn du zur Seite gehst, bist du in der Moderatorenposition und so weiter. Das kannst du weiterdenken.
Aber genau, und wenn es Q&As gibt
dann,
oder so
dann
Fragen gibt,
geh auf die Seite, gib die Mitte frei, weil dorthin wird gefragt. Genau. Aber das wäre jetzt die große Nummer. Also wenn wir es ganz klein denken, jetzt was die Elfriede entwickelt hat mit meiner Unterstützung, das war tatsächlich, dass sie, wenn sie sich im Gehen erlebt, dass sie dann kurz mal stehen bleibt und innehält. Und dieses Innehalten, im Grunde sind wir dann wieder beim Sense-Focusing-Effekt, das heißt, dann erlebst du dich kurz körperlich, du steigst eigentlich aus diesem Trubel, aus dieser Gedankenspirale, die dich da vorwärts treibt, aus. Und jetzt im nächsten Schritt kannst du dann schauen, rhetorisch, wie du zurückfindest. Und das ist dann ganz simpel. Dann stellst du einfach eine Frage und fragst dich zurück ins Thema. Dann kannst du sagen, wenn wir jetzt vorher über dieses und jenes gesprochen haben, was ist jetzt das nächste? Und schon hast du dich wieder in die Mittellinie bewegt und fragst dich, greifst das Vorhergehende auf und mit der Frage fragst du dann vorwärts. Und das war das, was wir erprobt haben und was ein ganz simpler Mechanismus ist, der dir immer wieder erlaubt, wenn du kurz den Faden verloren hast, dass du es bemerkst erstens, weil du dir einen Wecker, also einen Alarm gesetzt hast, dass du dann weißt, wie du die Selbstführungen übernimmst. Das wäre eine Bewegung. Wenn du im Sitzen zum Beispiel jetzt merkst, du strampelst voran und es geht immer vorwärts, dann halt inne und setz dich kurz anders hin. Und du wirst bemerken, alles ist verändert. Du hast Denkraum, du hast deinen Denkraum wieder geöffnet und du erhebst dich praktisch über dein eigenes Geschehen und kannst wieder steuern. Du bist selbst steuerungsfähig.
Ja, es ist also im Prinzip auch Selbstwirksamkeitserfahrung.
Das ist
für
es.
Sich selber.
Für sich selber, genau.
Und dadurch ergibt sich dann auch alles andere in Folge.
Genau, Man strahlt große Stärke aus in dem Moment.
Absolut, absolut. Auch eine voluminöse Stimme wie letzte Woche.
Ja.
Also es ist ja, das verändert sich ja auch.
Genau.
Es verändert sich ja.
Mhm.
Ja. Mein Lieber, in dem Zusammenhang fällt mir noch ein, wir haben ja auch, du hast einige E-Books auch in dem Zusammenhang. Wäre da ein passendes E-Book dazu?
Ja, durchaus. Also ich habe ja eine gewisse Auswahl an kostenfreien E-Books auf meiner Webseite.
Ja, ich weiß, deswegen weise ich gerne darauf hin.
Ja. Du könntest zum Beispiel zum E-Book mit den drei Checklisten zu Stimme und Sprechweise greifen und dann anhand von drei sehr unterschiedlich gestalteten Checklisten mal dich selbst überprüfen und einfach mal so durch die Checkliste durchgehen. Da stelle ich dir jeweils 13, 14, 15 Fragen zu deiner Art und Weise, zur Stimme, zur Sprechweise, zu deinem Auftreten. Und da stelle ich dir auch Fragen, wie du zum Beispiel den Raum nutzt beim Sprechen, wie es mit der Sprechgeschwindigkeit so ist, wie viel Pausen du den anderen gibst, sodass du dich selbst einschätzen kannst. Aber auch wenn es um selbstbewusste, souveräne Sprache und kraftvolle Stimme geht, im anderen E-Book, auch dort findest du auch Möglichkeiten, einfach zu überprüfen, wie mache ich selbst. Und in jedem E-Book findest du auch tatsächlich sachdienliche Hinweise, also Praxistipps, wie du es.
Und wo kann man die kaufen oder gibt es die, was kosten die?
Die gibt es kostenlos, die stelle ich dir gerne zur Verfügung. Auf meiner Webseite arno-fischbacher.com findest du in der Navigation die Downloads und dort klickst du auf das entsprechende E-Book, das dich interessiert, gibst deine E-Mail-Adresse ein und postwendend erhältst du den Download-Link. Also das ist dann auch ein Link zu meinem Content-System, in dem du jetzt nicht nur ein PDF downloadest, sondern du kannst es später downloaden, aber da kannst du es durchklicken und am Bildschirm lesen, wie du das immer gerne selbst gestalten magst, wie es für dich besonders gut passt.
Sehr fancy, sehr advanced. Ja. Und wenn ihr auch sehr fancy und advanced sein wollt, dann bitte rückmeldet uns, dass euch gefällt vielleicht, was ihr da jetzt gehört habt. Am besten über Spotify oder Apple Podcast direkt eine Bewertung hinterlassen, denn das bringt nicht nur uns was und wir freuen uns drüber, sondern auch Hörerinnen und Hörer, die sich für dieses Themenfeld interessieren, können das dann durch eure Bewertungen vielleicht noch viel, viel besser und viel einfacher entdecken. Herzlichen Dank.
Ja, danke, Andreas, für das feine Gespräch. Ja, was bleibt mir noch zu sagen in deine Richtung als Zuhörerin, als Zuhörer? Möge die Macht der Sprechpausen, der Selbstführung und natürlich deiner Stimme mit dir sein, dein Arno Fischbacher. Du liest meine Tipps oder hörst meine Empfehlungen hier im Podcast. Hast du schon einmal darüber nachgedacht, mich direkt für ein persönliches Coaching zu buchen? Vielleicht hast du gerade das Gefühl, es wäre an der Zeit, deinen Auftritt und deine stimmliche Präsenz zum Strahlen zu bringen. Der erste Schritt ist einfach. Hol dir Klarheit. Sprich mit mir persönlich über die Themen, die dich bewegen. Mach gleich heute den entscheidenden Schritt und buch dir deinen kostenlosen Espresso-Call mit mir auf arno-fischbacher.com/espresso. Und nun viel Spaß mit der neuen Episode.